HR3.
Der Gast des Tages.
Genussmensch, Gastronom und Bestsellerautor Jan Weiler.
Hat sich heute Morgen um 6 Uhr auf den Weg gemacht, um jetzt hier bei uns im Studio zu sitzen. Guten Morgen, Jan Weiler.
Guten Morgen.
So, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ich dachte ja, als Erfolgsautor wird man hier mit Chauffeur herkutschiert, abgeholt mit Fahrer. Wir können uns das natürlich nicht leisten. Aber
das habe ich mir auch immer so gedacht.
Man muss doch selber fahren, ja?
Ja, man muss selber fahren. Immer und überall hin.
Ja? Bist du so ein Selberfahrer? Machst du das gerne?
Ja, ich mache es ganz gerne. Ich fahre aber mehr mit der Bahn, muss ich sagen, weil das ist dann doch wahnsinnig stressig inzwischen auf der sogenannten deutschen Autobahn. Deswegen fahre ich mit der Bahn, bin Bahncard-Kunde, immer zufrieden, nörgle nie, meckere nicht, bin Top-Kunde.
Das kann nicht sein, dass du als Bahnkunde immer zufrieden bist.
Naja, bin ich natürlich nicht, aber erfahrene Bahnfahrer, das wirst du sehen, wenn du selber viel Bahn fährst, die werden zu Steinen, sobald die sich hingesetzt haben.
Die schweigen.
Ja, ja, und erwachen erst wieder am Zielbahnhof zum Leben und alles, was dazwischen passiert, scheint an denen völlig abzugleiten.
Dann mache ich das völlig falsch. Ich bin so eine hektische Reise. Ich stehe da und auf, nehme ich mir Zeitung, dann laufe ich in dieses Bordbistro auf Toilette und so. Ich bin so ein Kruschtler und so ein unruhiger Fahrer.
Ja, ja. Gibt's auch. Habe ich auch schon oft gesehen. Aber die echten Bahnprofis, die verharren im Prinzip wie langjährige Bundeskanzler und sitzen einfach da rum.
Weil Nörgeln sowieso nichts helfen würde.
Überhaupt
gut,
nichts.
Aber heute Morgen bist du mit dem Auto gefahren, hast die Nachrichten gehört und erfahren, Peter Alexander ist nicht mehr unter uns.
Ja, sehr bedauerlich.
Ja, großer wirklich großer Entertainer. Großer all Entertainer. Unsere Eltern oder Großeltern.
Ich war mal bei dem zu Hause.
Nee.
Ja, ich war mal bei dem zu Hause. Das war großartig. Der wohnte am Wörthersee und ich habe ein Interview mit dem gemacht.
Aha.
Ein großes, langes Zeitschrifteninterview. Und der war
unglaublich nett. Für die Süddeutsche kann man
ja
auch sagen.
Fürs SZ-Magazin. Mhm. Und der war wahnsinnig nett. Ich hatte den unter so ganz schlimmem Spießerverdacht. Ich dachte, der ist wahrscheinlich so der Beelzebub der Unterhaltung schlechthin. Stimmte aber gar nicht. Sondern der war natürlich in Wirklichkeit ganz, ganz großartig. Riesiger Jazzfan. Und wir unterhielten uns also lange, so 2, 3, 4 Stunden. Es gab riesige Mengen von Kuchen. Und irgendwann sagte ich, um irgend so ein Gesprächsloch zu überblicken, Sie haben es aber schön hier, Sie wohnen ja direkt am See. Da gehen Sie doch bestimmt öfter mal schwimmen. Und dann sagte er, ja, jeden Tag. Er geht jeden Tag in den Wörthersee schwimmen. Und dann sagte er, wollen wir schwimmen gehen? Und ich sagte dann das Döfste, was man in so einem Augenblick sagen kann.
Du hast keine Badehose mit.
Das war das Zweite, was ich sagte. Das Erste, was ich sagte, war, ich kann nicht schwimmen. Ich kann auch wirklich nicht schwimmen. Und dann sagte er, dann habe ich gedacht, damit wäre das Thema durch. Und dann stand er auf, breitete die Arme aus und sagte, das macht nichts, ich bringe es Ihnen bei.
Oh, wie, das gibt's doch gar nicht.
Und dann sagte ich, das, was du gerade gesagt hast, das Zweitdöfste, ich habe keine Badehose dabei. Und er antwortete, das macht nichts, ich leih Ihnen eine alte Badehose von mir. Und dann stand halt für einen kurzen Augenblick im Raum, ob ich mit einer alten Badehose von Peter Alexander in den Wörthersee steige. Und seine Frau, die damals noch lebte, Schnurdibur, hat er die immer genannt, die sagte dann, jetzt lass doch mal den Mann in Ruhe. Und dann war das Thema zum Glück vom Kaffeetisch.
Aber jetzt kannst du immer noch nicht schwimmen.
Mm-mm.
Wie konntest du dir diese Chance entgehen lassen, Jan?
Ja, ja.
Er hätte dich bestimmt so auf den Arm getragen, wie das alle Eltern tun bei kleinen Kindern.
Und dann hätte ich so Froschbeinchen gemacht und so. Nein, aber es ist mir verwehrt geblieben, aber mein beruflicher journalistischer Ethos ging dann doch so weit, dass ich sagte, das ist eine Vermengung von Professionalität und Privatvergnügen, die ich mir nicht gönnen wollte.
Ach, da kommt der Profi wieder durch. Ich wäre natürlich sofort mit ihm schwimmen gegangen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist und ich merke schon, meine Stimme geht hier weg. Ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee und wir sind gleich weiter im Gespräch. Jan Weiler ist mein Gast heute und der Autor hätte die Chance gehabt, in den Armen von Peter Alexander das Schwimmen zu erlernen. Aber der Profi in ihm kam durch, der knallharte Journalist und es ist wahrscheinlich ein wunderbarer Bericht geworden, aber eben kein Seepferdchenabzeichen an der Badehose.
Nein, überhaupt nicht.
Gibt es heute noch eigentlich solche Entertainer im deutschen Fernsehen?
Es fällt einem keiner ein, ne? Der also singen könnte und tanzen und Schauspielern und eine riesige Showtreppe runtergehen und dabei nicht stolpern und dabei noch singen und so, fällt einem keiner ein.
Das macht jetzt alles Jörg Pilawa, weil der wird jetzt der Nachfolger von Thomas Gottschalk, der ist jetzt schon im Trainingscamp wahrscheinlich.
Auch so ein Jammer, ne? Jörg Pilawa ist doch dieser Rügenwalder Würstelwicht, oder?
Ja. Nein, so. Das ist jetzt der neue Wetten, dass Moderator.
Ach so. Ich dachte, der macht nur Fernsehwerbung für diese eingetupperte Biomasse.
Nein, Thomas Gottschalk hört auf. Eigentlich wollen wir über Bücher sprechen, aber wir reden jetzt gerade über das Fernsehen.
Guckst du viel Fernsehen? Ich habe gestern tatsächlich Wetten, dass gesehen, weil ich mich so darauf gefreut habe, dass er dann sagt, dass er geht und so. Ich fände ja Harpe Kerkeling fände ich gut für Wetten, dass.
Meinst du, den haben sie gar nicht gefragt?
Vielleicht nicht. Also vielleicht machen sie es ja noch. Keine Ahnung.
Den haben die doch bestimmt gefragt.
Ach so. Tja, Peter Alexander kann ja jetzt nicht mehr.
Lass uns über Schreiben reden. Hast du heute schon was geschrieben? Nee, ne? Hast du im Auto gesessen? Nee, heute.
Ich hab im Kopf geschrieben. Ich schreibe im Kopf ganz viel vor.
Wie geht das denn?
Naja, also ich versuche mir ganze Wortbestandte, also ganze Absätze oder so, einfach die speichere ich so im Kopf. Und wenn ich die brauchen kann, dann tippe ich die runter.
Und worüber hast du heute schon im Kopf nachgedacht? Was hast du denn schon im
Tatsächlich über Gottschalk. Ja. Tatsächlich über Gottschalk. Ich habe mir überlegt, das ist jetzt natürlich eine bösartige Vermutung, aber vielleicht ist das alles nur ein Vorwand.
Was? Wieso soll denn das Vorwand sein?
Also dieser Unfall von dem armen Kandidaten, weil er sich vielleicht gedacht hat, na jetzt vielleicht sowieso Zeit und das ist eine gute Möglichkeit, um halt eben rauszugehen aus der Sendung, das Gesicht zu wahren und nicht mitzuerleben, wie diese Quote immer weiter runtergeht.
Ah, also nochmal verbündet, es war die erste Sendung wieder nach dem Unfall mit dem Samuel Koch. Und das glaubst du, dass da eine Verbindung ist? Es ist einfach so eine Zäsur für ihn und vielleicht hat Gottschalk doch so viele Gefühle, dass ihn das mitgenommen hat.
Vielleicht, wer weiß, ich kenne ihn nicht persönlich.
Gut, aber darüber hast du nachgedacht. Du bist ja jemand, der ein unglaublich hohes Pensum hat, der auch viel abliefern muss. Welt am Sonntag erscheint deine Kolumne. Jetzt ist ja die Welt am Sonntag heute in so einem neuen Format da. Ne? Mhm. Ich habe es hier schon liegen, so ganz kompakt. Wo finde ich dich denn jetzt?
Das weiß ich in der Welt hast kompakt, weiß ich es nicht. Da habe ich noch nicht nachgesehen. Also normalerweise in der normalen Welt ist es in der, wie man so schön sagt, zweiten Lage hinten. Und in der neuen, da habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, da bin ich nicht zugekommen, ich musste ja Auto fahren.
Worüber hast du heute geschrieben?
Es ging in der Kolumne heute um Vaterrollen. Ich habe meine Kinder gefragt, wen sie gerne als Vater hätten, wenn es mich nicht gäbe. Und unser kleiner Sohn, der ist 8, der hat gebrüllt Homer Simpson. Das finde ich ganz okay. Und unsere Tochter.
Kannst du denn leben mit Homer
Simpson? Ja, damit kann ich leben. Und unsere Tochter hat aber gerufen Till Schweiger.
Ja, die ist 11.
Die ist 12. Die ist 12 und das finde ich natürlich ein Hammer, finde ich eine Frechheit. Ja, und dann habe ich so darüber
Millionen
nachgedacht.
Frauen werden froh, als Vater ihrer 11-12-jährigen Tochter Till Schweiger.
Die hat ja einen netten Vater, finde ich jedenfalls.
Was packt dich denn jetzt so an Till Schweiger?
Ach, ich weiß nicht, er macht so schreckliche Filme, finde ich, und so. Aber er kann so, meine Tochter sagte dann als Begründung, jetzt kommt nämlich die Begründung.
Weil sie dann vor der Kamera stehen könnte.
Nee, der guckt immer so süß.
Ja, aber der kann nur diesen einen Blick, das muss ja,
ja gut,
sagen.
Okay, aber er guckt immer so süß und dann habe ich also auch versucht so zu gucken, hat sie sich kaputt gelacht, könnte ich nicht, sagte sie. Und dann habe ich mir überlegt, wer denn mein Lieblingsvater gewesen wäre, als ich so ein kleiner Junge war, so 74. Und dann fiel mir tatsächlich beim Schreiben ein, Lex Barker, Old Shatterhand.
Du in diesem Lendenschurz.
Ja, der toller Vater, immer in diesem Wildleder-Outfit mit den Fransen. Konnte anschleichen, Tomahawk werfen, konnte mein Vater alles nicht. Aha. Mein Vater, also der ging ja immer in diesem Wildleder-Outfit da zum Anschleichen und mein Vater immer nur im Anzug ins Büro. Und dann habe ich mir damals gedacht, das wäre ein toller Vater gewesen. Und die Kolumne endet mit der Frage, was für einen Vater oder welchen Vater hat sich wohl Walter Kohl als kleiner Junge gewünscht?
Ja. Genau, und welchen hat er dann letztendlich bekommen? Aber wundert dich das nicht, dass deine Kinder vielleicht doch ein bisschen viel Fernsehen gucken, wenn die Homer Simpson nennen und Till Schweiger? Naja, solltet ihr vielleicht am Fernsehkonsum ein bisschen schrauben zu Hause?
Naja, die Simpsons gucken wir immer zusammen.
Guckt ihr mal zusammen? Mhm. Ist Pflichtprogramm bei
Till Schweiger nicht, da trete ich in Streik, aber meine Tochter, man kann das nicht verhindern, die mit 12 haben die schon so einen Aktionsradius, da fahren die schon mit Freunden ins Kino und dann gucken die sich an, wie Till Schweiger von unten ganz süß guckt.
Ja, genau, mit diesem Einblick. Aber ihr wohnt ja so ein bisschen ländlich in der Nähe von München, da kann man ja 12-Jährige auch schon mal alleine mit der U-Bahn ins Kino fahren lassen. Oder machst du dir da Sorgen als
guter Vater? Nee, da darf man sich keine Sorgen machen. Also man muss denen schon die Freiheiten einräumen, die ihnen mit 12 auch zustehen. Und dazu gehört halt eben in eine Nachmittagsvorstellung ins Kino zu gehen. Ne? Dieser Oberprotektionismus von Kindern ist, glaube ich, keine gute Idee. Das macht sie unselbstständig.
Also du bist nicht einer von denen oder deine Frau, die Kinder wirklich überall zur Haustür fahren, wieder abholen?
Nee, das nennt man Helikoptereltern. Was ist das denn? Helikoptereltern sind Eltern, die ständig über den Kindern kreisen und die beobachten. Aha. Es gibt ja sogar so GPS-Dinger, damit die Kinder immer in einem bestimmten Radius ums Haus bleiben. Und wenn die da raustreten, dann geht so ein Alarm an. Das gibt's wirklich.
Okay.
Und in vielen Schulen und Kindergärten gibt's inzwischen Schilder, die Eltern verbieten, bis zu einem bestimmten Punkt dieses Kindergartens oder der Schule zu gehen, weil es tatsächlich Mütter gibt, die morgens auch bei 12-Jährigen noch die Kinder bis zur Klassentür bringen und dann gucken, ob die alles dabei haben.
Ach, wie schrecklich.
Furchtbar.
Okay, gut. Ob du deinen Pilotenschein hast für dein Helikopter-Eltern-Dasein, darüber reden wir gleich. Okay.
Okay.
Jan Weiler. Ja, und momentan etwas verzweifelt. Vielleicht haben Sie es in der Webcam eben gesehen. Ein Autor sucht seine Kolumne in der Welt kompakt. Was ist denn da los?
Tja, ich weiß es nicht. Sie ist verschwunden.
Ja, und was steht vorne noch drin?
Das Wichtigste und Unterhaltsamste. Der Welt am Sonntag jetzt in der Welt kompakt.
Und du bist rausgeflogen. Also da gibt es doch morgen mal einen Anruf bei der Chefredaktion. Oder arbeiten die gar nicht am Montag bei der Welt am Sonntag Chefredaktion? Die machen noch morgen bestimmt frei.
Ja, die sind glaube ich, montags nicht gut zu erreichen. Ja.
Besonders, wenn deine Nummer so auftaucht. Aber das brauchst du doch gar nicht. Hey, du hast so viel Erfolg. Jetzt gehst du erstmal wieder auf Lesereise. Wir haben es bei uns auch im Netz stehen. Heute Abend Aschaffenburg, morgen Fulda. Kulturkeller absolut ausverkauft schon. Duisburg, Bielefeld, Tecklenburg, Hennef. Bist du nicht gerne zu Hause oder bist du gerne auf Lesereise?
Ich bin wahnsinnig gerne zu Hause und ich hätte es viel lieber, die ganzen Leute würden zu mir kommen, damit ich ihnen was vorlesen kann. Weil die das aber nicht machen, muss ich halt zu denen fahren.
Ja, wenn du jetzt das Haus vielleicht von Peter Alexander übernimmst, ist das ja natürlich groß. Du könntest anbauen, eine Art Lesehalle.
Ja, und dann machen die Leute so Busreisen und so, ne? Und dann muss man noch so Gastronomie und so riesen Zirkuszelte.
Machst du ja auch schon als Genussmensch, wie wir immer hören hier in deiner Ankündigung.
Ja, also ich finde das Wort finde ich so ein bisschen, ich bin kein Genussmensch, sondern ein Fressack.
Ja, wir wollten es ein bisschen netter sagen.
Ach so.
Aber was ist denn das Schöne an Lesereisen? Also die Leserinnen, wahrscheinlich hast du ja hauptsächlich ein weibliches Publikum, erwarten dich ja mit großen Augen, schon mal einen Lippenstift nochmal nachgelegt, Vorfreude. Herrlich. Wie bereitest du dich denn vor? Muss der die Erwartung auch erfüllen?
Na, ich konzentriere mich schon. Ich nehme das schon ernst. Also ich mache jeden Abend in der Garderobe so eine Setlist und überlege mir genau, was ich an dem Abend lese. Ich lese nie irgendwie an zwei Tagen dasselbe.
Ach,
sondern
komm, du bist so bestimmt wie so ein Lehrer, der die Schublade aufmacht und sagt, ja.
Nee. Sondern es wird genau überlegt. Ich nehme auch die Setlists vom letzten Mal mit. Also ich habe die von Bielefeld und Fulda mit, um zu gucken, was ich beim letzten Mal gemacht habe, um beim nächsten Mal nicht wieder dasselbe zu machen.
Aha, und warum lässt du dich dann auf die Stadt ein, auf den Ort oder weil du dich selbst nicht langweilen möchtest? Warum änderst du die Setlist?
Ich ändere das erstens, weil ich den Leuten tatsächlich nicht zumuten will, dass sie zweimal dasselbe Programm bekommen und zweitens, weil ich mich oft tatsächlich sonst ein bisschen langweile, wenn man so einen Text so 400 Mal gelesen hat, dann schleicht sich da so eine Routine ein und ich mag es lieber, wenn auch bei mir eine gewisse Spannung da ist beim Lesen, weil ich denke, ich muss mich konzentrieren, damit ich mich nicht verhasple oder so.
Was liest denn heute Abend? Maria im Schmeck's nicht oder Antonio im Wunderland?
Heute Abend gibt es Kolumnen aus Mein Leben als Mensch. Diese Kolumne, die heute in der
die
Welt
stattfindet.
Die lese ich heute, das wird ziemlich komisch. Es kommt auch
hast aber noch ein paar alte dann mit, ne? Nicht,
ja,
dass du heute mit deinen Händen stehst.
Ich habe eine ganze Menge Zeug mit Riesenhaufen von so Manuskriptblättern und das sortiere ich dann, bringe das in eine richtige Reihenfolge. Ich erzähle auch Witze zwischendurch und ich glaube, das wird ganz lustig.
Und sind die Hallen mittlerweile größer geworden? Hat sich irgendwas verändert? Ich meine, du hast so einen enormen Erfolg mit deinen Büchern. Man kennt deinen Namen wirklich, wenn man gerne und viel liest und dabei auch gut unterhalten wird. Hat sich was verändert bei den Lesereisen? Waren es früher vielleicht 50 Zuhörer? Mittlerweile bist du von einer großen Halle in anderen Orten.
So fängt man halt an mit den paar Zuhörern. Bei der allerersten Lesung in einer ganz kleinen Buchhandlung in Wasserburg am Inn.
Das weißt du
waren,
noch,
ja, das weiß ich, werde ich nie vergessen. Da waren 5 Leute. Nämlich die Buchhändlerin und ihr Mann und eine Mitarbeiterin und 2 uralte Frauen. Die kamen aber nur rein, weil es draußen so geregnet hat.
Ach komm.
Und inzwischen ist es von diesen Buchhandlungen jetzt meistens in so Kleinkunstbühnen oder kleinen Theatern oder so. Also es ist nicht Mario Barth mäßig, aber so weiß ich nicht, so 200-300 kommen schon mal. Und dadurch verändert sich schon was, weil man nicht mehr im wahren Eingangsbereich einer einer Buchhandlung rumsitzt und
sich aufwärmt.
Sondern man kriegt eine eigene Garderobe und so. Und besonders in Aschaffenburg im Hofgartenkabarett ist diese Garderobe sehr schön.
Und 17 Uhr, da bin ich eben ein bisschen drüber gestolpert, ist eigentlich eine überraschende Zeit, ne, für eine Lesung. Wollen die alle noch Tatort gucken oder was ist da los?
Vermutlich. Ich glaube, das machen einfach diese Kabaretttheater manchmal deswegen, um den Betrieb ganz auszulasten. Also ich weiß es nicht. Ich finde es aber eigentlich ganz angenehm.
Bist du jetzt ein Autor, der wie große Popstars auch so Wünsche äußern kann, was du gerne in der Garderobe hättest? Wir hatten vor 2 Wochen zusammen eine Veranstaltung in Darmstadt. Hast du Süßigkeiten ins Publikum geworfen, weil du sagst, in deiner Garderobe stehen immer all diese Schokoriegel.
Ja, ja.
Hast du die größte Suite im Hotel in Aschaffenburg?
Nee, ich schlafe gar nicht in Aschaffenburg. Ich fahre noch weiter nach Fulda. Ich penne in Fulda. Ja, ja, da trete ich ja morgen auf.
Da musst du mir Sorgen. Und du bist um 6 Uhr aufgestanden und heute Abend auch noch. Na gut, die Lesung ist ja um 17 Uhr. Oder bist du noch?
Nee, ich habe also diese Rider, wie die heißen, also wo die Leute mal aufschreiben, was sie gerne alles in der Garderobe hätten, habe ich gar nicht. Ich brauche nur stilles Wasser. Sonst will ich gar nichts.
Der bescheidene Jan Weiler ist heute mein Gast.
Nein, das ist nicht bescheiden, sondern das, sonst esse ich diesen ganzen Süßkram auf.
Stimmt. Du wolltest ja abnehmen, ne?
Klappt das? Ja, klappt ganz gut. Ich habe nach Weihnachten so einen Gewichtstsunami hingelegt und das muss jetzt alles wieder weg.
Schwarz kaschiert, aber ganz gut.
Ja.
Also, bis gleich mit Jan Weiler. Jan Weiler, ich freue mich so, dass Sie da sind und mich drängt dieses Wort Italien Ihnen zuzurufen, weil wenn man an Ihren Erfolg denkt, muss man auch über Italien sprechen. Warum?
Warum? Ach so.
Ja, warum ist es auf einmal so still?
Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gemacht.
Nein.
Hier sind zwar massenhaft Knöpfchen, aber ich habe an nichts gedreht.
Finger weg, ja.
Italien ist, das ist ein relevantes Thema für alle Menschen, die sich mit mir unterhalten wollen, weil halt eben nun mal mein erstes Buch von einem Italiener handelt.
Deswegen, genau, ja, Maria, ihm schmeckt's nicht. Genau, Reise mit dem Schwiegervater nach Italien, um seine Wurzeln kennenzulernen, macht ja auch nicht jeder, ne?
Nee, war für ihn aber damals wirklich wichtig. Ist ja tatsächlich geschehen, bin wirklich mit ihm dahin und er hat mir sein Leben erzählt. Und das hatte er vorher noch nie getan.
Und das war aber, nachdem sie ihre Frau schon geheiratet oder du deine Frau schon geheiratet hast?
Das war ein paar Jahre, da waren wir schon verheiratet.
Ja. Und dieses Buch, Maria, im Schmeck's nicht, was ja entstanden ist aus Fragmenten, Notizen während dieser Reise, zum großen Teil auch fiktional, ist ja nicht alles autobiografisch, aber ist in 10 Tagen geschrieben worden, kaum zu glauben.
Ja, ja, war so. Ich hatte 14 Tage Zeit, in den Osterferien 2003 war das. Und dann ist meine Frau mit den Kindern weggefahren und hat gesagt, okay, dann kannst du wahrscheinlich dich besser konzentrieren. Ich habe Urlaub genommen.
Eine kluge Frau.
Sehr kluge Frau. Und die ersten 4 Tage habe ich im Wesentlichen so Dosenravioli gefuttert und Game-Shows geguckt. Und dann dachte ich, jetzt ist aber langsam mal Zeit. Die kommen bald wieder und dann musste fertig sein. Und dann habe ich das in 10 Tagen geschrieben und im Verlag abgegeben. Und die waren sehr überrascht, dass ich wirklich auf den Tag pünktlich mit diesem Manuskript ankam.
Die gar nicht.
Nein, das ist bei Buchverlagen gar nicht unbedingt üblich, dass man genau an dem Tag liefert, wo es vereinbart ist. Aber ich kannte das nicht anders, eben aus dem Zeitungsjournalismus. Da muss das um 16 Uhr da sein, sonst kracht's. Und deswegen war das damals pünktlich fertig.
Genau, als Chefredakteur des süddeutschen Magazins, SZ-Magazins, ist das praktisch die Urlaubszeit gewesen, die du dann genutzt hast, um den ersten Roman zu schreiben.
Genau.
Was war denn der Impuls, wenn der Alltag schon durch das Schreiben bestimmt ist, der berufliche Alltag, sich noch weiterzuentwickeln?
Der Impuls war, dass die Dame von dem Verlag mich überredet hat dazu. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich hatte gar keine Lust, ein Buch zu schreiben. Ich hatte auch keine Zeit. Und ich habe der gebetsmühlenartig immer wieder gesagt, ich habe keine Zeit, mir fällt nichts ein, das will kein Mensch lesen. Und die hat sich aber nicht davon abbringen lassen, dass ich das machen sollte und hat mich dauernd zum Essen eingeladen. Und das war mir dann so unangenehm, weil die immer das Essen bezahlt hat, dass ich beim 3. oder 4. Mal gesagt habe, okay, dann schreibe ich Ihnen Ihr Buch halt. Dann habe ich das gemacht und seitdem bekommt die sehr schöne Weihnachtsgeschenke von mir.
Aber da war bei der Zusage war noch nicht klar, worüber du schreiben würdest.
Doch, doch. Also sie hatte, es gab so eine Geschichte mal im SZ-Magazin über irgendwas, über Urlaub da in Italien mit der Familie. Das hatte die gelesen und hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, daraus ein Buch zu machen.
Aber der Schwerpunkt des Schreibens ist eben auch das Familienleben. Vielleicht kannst du das nochmal, duzen wir uns eigentlich? Ich bin das gerade irritiert.
Schon die ganze Zeit. Ach so. Oh Gott, ich finde das auch sehr angenehm.
Ja?
Ja.
Ich dachte gerade, ich hatte eben bei den ersten zwei Fragen so ein schlechtes Gewissen, dachte, Hilfe, bin ich jetzt total verwirrt? Haben wir uns vorher, nein, wir haben uns die ganze Zeit, es geht schon los.
Schon seit Jahren, wir kennen uns ja schon.
Ja, schon seit Jahren.
15 Jahre.
Mann, als wir diese Metabolic-Diät, Balance-Diät zusammen gemacht haben. Gut, darüber wollten wir beide ja nicht reden.
Stimmt.
Worüber wollten wir jetzt reden?
Ich weiß es nicht mehr.
Über das Schreiben, über die Lektoren, über das Thema, was nicht klar war und über Italien. Mhm. Haben wir aber alles schon, ne?
Haben wir schon gemacht.
Gut, jetzt ist mein Faden gerissen.
Das macht nichts. Wir können ja über Silvio Berlusconi reden.
Oh ja, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass die Frauen auf
den Straßen gehen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht über die italienische Öffentlichkeit, denn wenn der jetzt abtreten muss, dann habe ich nie mehr die Chance, auf eine seiner Banga-Banga-Partys eingeladen zu werden.
Wer schon bei Peter Alexander war, muss jetzt mal den Ball flach halten. Da kann man sich nicht auch noch für Berlusconi anmelden, obwohl du dich natürlich qualifiziert hast mit Maria. Ja, ihm schmeckt es nicht ganz außerordentlich. Danke für die Rettung. Der Faden ist immer noch gerissen, das macht auch gar nichts. Aber dieses Arbeitspensum, was du leistest, mit wie viel Zeichen sind es am Tag und jeder, so, der schreibt, weiß?
Ja, so ungefähr 30.000. Aber nur, wenn ich muss. Also meistens muss ich ja nicht. Eine Kolumne hat 4.000 Zeichen.
Bist du so ein disziplinierter Schreiber, der wirklich morgens um 10 im Arbeitszimmer sitzt und dann bis 3 Uhr schreibt? Oder überlässt du das den ganzen italienischen Musen, die dich dann
küssen? Nee. Also muss ich, ich gehe um 10 ins Büro und bin um 17 oder 18 Uhr fertig. Und wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich den ganzen Tag Schuldgefühle haben. Und so. Außerdem bin ich so viel unterwegs, dass ich die ganze Schreiberei immer in so festgelegte Arbeitswochen reinklemmen muss. Und dann muss das auch funktionieren.
Also wenn du jetzt eine Woche fast, ist ja glaube ich fast eine Woche, 6 Tage auf Lesereise bist, in der Zeit schreibst du nicht. Dann gibt es vielleicht Notizen und kleine Fragmente, die du sammelst, Momente, Situationen. Genau. Aber du setzt dich nicht abends nach einer Lesung noch ins Hotelzimmer und fängst dann an einem aktuellen Projekt zu schreiben?
Nee, das mache ich nicht. Ja, früher habe ich das Laptop so dabei gehabt und habe das auch gemacht. Aber das macht einen furchtbar unglücklich, weil man das Gefühl hat, dass man wirklich ununterbrochen das machen muss und so. Aber ich möchte mir auch mal in irgendwelchen Städten eine Ausstellung ansehen oder ein Museum oder eine Kirche oder so. Ich habe gar keine Lust mehr, das dauernd zu machen. Ich mache mir tatsächlich Notizen, wenn mir irgendwas ganz Besonderes auffällt oder so. Viele von denen schmeiße ich aber auch weg, weil wenn ich die Wochen später durchsehe, dann stelle ich fest, auch nur so lustig war das gar nicht.
Gab es denn einen Moment, man muss sich ja irgendwann entscheiden, wenn der große Erfolg kommt, wie das bei dir ja auch gewesen ist, dann eine Festanstellung zu verlassen, eine Entscheidung, von der ich mir vorstellen kann, dass das auch nicht immer so ganz einfach ist?
Das ist ganz schön schwer, weil ich 11 Jahre da war beim SZ-Magazin, davon 5 als Chefredakteur, und dann ist das ein bisschen so, wie wenn man im Zoo bei dem Löwenkäfig, so wenn man das aufmacht und der überlegt sich, soll ich jetzt da rausgehen? Weil hier drin habe ich ja immer frisches Futter. Und die machen das immer sauber für mich. Und wenn ich jetzt da rausgehe, weiß ich ja nicht, was passiert. Und deswegen war das schon ein wichtiger Schritt. Und auch das hat mich auch ganz schön verängstigt. Ja,
ob das eben mit diesen Unsicherheiten und Ängsten eben auch verbunden ist, darüber sprechen wir vielleicht gleich. Bei dem Wort Genussmensch muss Jan Weiler immer noch kichern oder lacht darüber, dass ich auf dem Pult meine Brille suche. Dabei bist du selber Brillenträger. Mhm. Wie viel?
Brillenschlange.
Brillenschlange. Warst du schon immer eine?
Nee, ab 10.
Ab 10, oh, das ist schlimm.
Konnte in der Schule nicht mehr lesen, was da an der Tafel stand, habe immer abgeschrieben.
Aha.
Und habe mich nicht getraut, das zu Hause zu erzählen erst, weil ich dachte, das wäre irgend so ein psychisches Defizit. Dann habe ich es aber irgendwann doch gesagt und dann stellte sich raus, der Junge braucht eine Brille.
Ja, und die sehen irgendwie ziemlich dick aus, deine Gläser. Was ist das? Wie viel
hast du? Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Weiß ich wirklich nicht genau. Ja. Also weiß ich nicht, 4 oder 5 gibt es das? Okay. 5?
Keine Ahnung. Das
gibt es wahrscheinlich.
Ich habe meine auch noch nicht so lange. Bei mir ist es altersbedingt, hat der Optiker gesagt.
Im Fernsehen,
ich habe sofort den Laden gewechselt.
Im Fernsehen mal so eine Quizshow gesehen, da musste ein Mann schätzen, welche BH-Größe oder Busengröße seine Frau hatte, ne? Und dann sagte er, weiß nicht, 3?
Bist du eigentlich ein ängstlicher Mensch? Aber wenn man sich auf dich vorbereitet und dich jetzt hier so erlebt, wirkst du so ganz entspannt und ganz relaxed. Aber wenn man so ein bisschen was über dich liest, taucht immer wieder das Wort auf Angst oder so, dass du Ängste hast oder ein ängstlicher Mensch bist. Du wirkst gar nicht so auf mich.
Na, ich wirke nicht so, weil ich mich hier so wohlfühle.
Ach so.
Aber in dem Augenblick, wo man...
Natürlich.
In dem Augenblick, wo ich irgendwo bin, wo ich mich nicht wohlfühle, werde ich natürlich auch ängstlich. Aber ich glaube, das ist relativ normal und menschlich, ne? Klar habe ich Ängste. Ich habe auch Existenzängste zum Beispiel, ne? Weil ich muss ja diesen Beruf immer machen. Ich mache ihn auch gerne, aber wenn mir jetzt irgendwie ein Klavier auf den Kopf fällt, ist es auch aus. Und deswegen gucke ich öfter, ob gerade irgendwo ein Klavier in der Nähe ist, dass es runterfallen könnte, und bin tatsächlich nicht der allermutigste Mensch.
Aber man bringt das eigentlich mit erfolgreichen Autoren eigentlich gar nicht so in Verbindung, ne? Diese Existenzängste. Also spannend, dass du die dann auch hast. Komischerweise denken wir dann ja eher, das geht jetzt immer so weiter bei Jan Weiler, der wird das noch toppen.
Das denken die Leute immer, weil die rechnen sich mal aus, der muss ja steinreich sein und so ein Quatsch. Das stimmt aber natürlich nicht, weil man muss ja immer sehen, dass ich das, was ich an Tantiemen bekomme, das muss ja reichen, bis ich 95 bin oder so. Ne? Mhm. Und dann irgendwann hört man auch auf zu arbeiten und man bekommt als Schriftsteller auch nicht, keine Rente oder so. Das heißt, man verplempert jetzt nicht das, was man einmal bekommen hat und dann oder so, sondern man lebt ja wirklich davon. Ne? Und zwar noch eine ganze Weile. Und deswegen hat man genau solche Existenzängste wie andere Leute in anderen Berufen auch, ist doch klar.
Kann der Erfolg auch so ein bisschen Angst machen? Also bist du davon überrollt worden? Das kann man ja eigentlich nicht erwarten. Du hast in kurzer Zeit diesen Roman geschrieben. Du warst lange Zeit sehr erfolgreich, eben auch als Chefredakteur bei der Süddeutschen, beim SZ-Magazin. Hast dich dann selbstständig gemacht.
Nee, man wird davon eigentlich nicht überrollt, denn man bekommt ja nur alle halbe Jahre so eine Tantiemenabrechnung und dann sieht man schon, das ist aber toll, das ist aber schön. Man nimmt das erstmal wie so eine Weihnachtsgratifikation wahr, ne? Also so außerhalb dessen, was man eben sonst macht und nimmt es ein, es verändert sich ja bei Schriftstellern, wenn die sehr erfolgreich hat, am Leben viel weniger als jetzt zum Beispiel bei Musikern oder Sportlern oder Fernsehmoderatoren. Aha. Der Unterschied ist einfach der, wenn man, sagen wir mal, 3 Millionen Platten verkauft hat, dann kennt jeder das Gesicht. Oder wenn man regelmäßig 3 Millionen Zuschauer hat im Fernsehen, kennt auch jeder das Gesicht. Wenn man 3 Millionen Bücher verkauft, eigentlich nicht. Also noch lange nicht. Ich finde das auch extrem angenehm.
Aber du unterstützt es ja nochmal, dass man dein Gesicht kennenlernt, indem du auf deiner Homepage nochmal eine schöne Karikatur von dir gesehen hast. Ja, ja. Komm, du wirst doch auf der Straße auch erkannt.
Manchmal, ja. Ja, also also öfter. Ne? Also beim ersten Mal habe ich mich wahnsinnig erschreckt. Und inzwischen ist es so, dass ich das merke. Wenn ich am Flughafen sitze und auf den Flug warte, dann merke ich immer, wenn Leute, die sind da so 8 Meter entfernt, aha, und dann gucken die so und dann merkst du richtig, wie die denken, ist der das? Ah, der ist das. Guck mal, jetzt sitzt
und
der da.
Und dann murmeln die deinen Namen und gehen weiter
oder so,
und kommen wieder
oder machen
zurück.
So Handyfotos, so ganz unauffällig. Aber das kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Nein, ich kenne das natürlich nicht.
Nein, du kennst das nicht.
Das kennst nur du. Aber du bist ja sowieso jemand, der sonderbarerweise auch immer wieder auf andere Prominente trifft. Also du hast sitzt da, wirst selber fotografiert, aber du gehst zum Beispiel ins Fitnessstudio und bei dir wird Jopi Heesters reingeschoben in dein Fitnessstudio.
Ja, Jopi Heesters.
Müsste dir doch Ängste nehmen, weil du siehst, guck mal, man kann so lange leben, gesund sein, erfolgreich.
Nee, auch das macht Angst, weil man sich dann überlegt, was sagt das eigentlich über mich aus, dass Jopi Heesters ins selbe Fitnessstudio geht wie ich?
Ja. Und wenn ihr auch noch die gleichen Gewichte auflegt, dann würde ich mir Sorgen machen.
Nee, er hat tatsächlich, er kriegt so 1 Pfund Gewichte aufgelegt.
Und du bist schon bei welchem Level?
Ich bin schon ein bisschen darüber hinaus. Ich gehe in die Muckibude, um den Rücken zu stärken. Weil man eben von diesen blöden Sitzberufen, man kriegt irgendwann krummen Rücken, hat immer Rückenschmerzen und deswegen gehe ich dahin, um meine Rückenmuskulatur zu verbessern.
Gut, also ich komme nochmal zurück, nicht auf deinen Rücken, sondern auf das Stichwort Angst. Wenn der erfolgreichste deutsche Autor des Jahres 2010 Thilo Sarrazin heißt und darüber würde ich gleich mit dir gerne sprechen, ob dir das Angst macht.
Und wie?
Mein heutiger Gast heißt Jan Weiler, ist ein erfolgreicher Autor, der ganz, ganz häufig auf den Bestsellerlisten ganz oben rangiert. Und dort war ja im letzten Jahr ein anderer erfolgreicher Autor über Wochen präsent. Erfolgreichster Autor des Jahres 2010 war Thilo Sarrazin, der behauptet ja, türkisch-muslimische Mitbürger seien ja nicht in der Lage und dazu fähig, sich zu integrieren oder seien auch nicht integrationswillig. Was sagt das Jan über unser Land aus, das Thilo Sarrazin so bejubelt hat 2010?
Ich finde es beschämend und ich finde es ein Trauerspiel. Also wir sind ja immerhin ein Land mit einer christlichen Tradition und dazu gehört eben auch Mitgefühl und gewisse moralische Werte. Und im Übrigen die Integration als solche ist ja Aufgabe derjenigen, die schon da sind und nicht derjenigen, die kommen. Also wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist und du kennst niemanden, dann wird der Gastgeber alles tun, um dich dort zu integrieren. Haben unsere Politiker 40 Jahre lang nicht gemacht, sondern die Leute sich selber überlassen. Und jetzt verlangen sie von denen, dass sie alles richtig machen und alles können und sich hier als gute Deutsche
genau,
integrieren.
Aber genau in diesem Boden stößt er dann ja.
Ja, mich macht das aber wahnsinnig. Also wenn zum Beispiel ein ein in Deutschland geborener Bremer Werftarbeiter in Guantanamo festgehalten wird, zu Unrecht, dann sagt eine deutsche Bundesregierung, wir können dem Mann nicht helfen, der ist ja gar kein Deutscher. Mhm. Wenn ein Mensch mit genau demselben Hintergrund richtig gut Fußball spielen kann, dann bemühen sich alle darum, dass er das für Deutschland tut und nicht für die Türkei.
Und das, was du jetzt registrierst, oder man kann ja auch nochmal sagen, wenn man jetzt an Publizisten denkt wie Henrik M. Broder oder andere Politiker, die antworten ja den Kritikern, vielleicht auch wie dir, Sarrazin, dass wir vielleicht ein bisschen naiv sind oder man versucht mit diesem Political Correctness Argument jemanden dann mundtot zu machen. Was antwortet man denen dann?
Dann würde ich, also das läuft ja darauf hinaus auf dieses schäbige Wort Gutmenschentum. Mhm. Und erstens ist es ein Nazi-Wort und zweitens sehe ich keine Alternative dazu, ein Gutmensch zu sein, denn die Alternative wäre, ein Schlechtmensch zu sein. Und da habe ich keine Lust drauf. Also das können Herr Broder und Herr Sarrazin, die können von mir aus so sein und sich damit profilieren. Ich finde wichtig, dass wir einen menschlichen Umgang miteinander pflegen und dass wir versuchen, die Leute für uns zu gewinnen, die vielleicht eben nicht auf unserer Seite stehen, aber unseren Pass haben. Das sind nämlich Leute, die unsere Rente zahlen sollen. Und wenn wir denen nicht klar machen, dass sie zu uns gehören und sie auch nicht wirklich drin haben wollen in der Gesellschaft, müssen wir uns nicht wundern, wenn die uns irgendwann einen Mittelfinger zeigen.
Und es ist ein Thema, was dich ja auch beschäftigt, was dich sicherlich auch berührt, was dir nahe geht. Wird das denn jetzt in deiner schriftstellerischen Arbeit sich auch widerspiegeln?
Na, es kommt schon mal vor. Aufgreifst? Es kommt schon mal vor. Also man muss es ein bisschen trennen. Also ich, natürlich besteht meine Arbeit darin, Leute zu unterhalten. Ich bin nicht dazu da, irgendjemanden zu rügen oder so, aber schon die ersten beiden Bücher, Maria im Schmeckt's nicht und Antonio im Wunderland, waren Bücher auch über Fremdenangst und über die Überwindung dieser Ängste. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich bin halt nur der Meinung, dass ich das jedenfalls auf eine unterhaltsame Art und Weise machen muss. Das ist einfach mein Beruf.
Also das ist der unterhaltsame Aspekt. Aber du bist eben auch schon jemand, der gesellschaftspolitisch und gesellschaftskritisch auch immer wieder sich auch äußert. Im letzten Jahr hattest du bei Dreisat eine Fernsehsendung und konntest dir die Themen, glaube ich, auch selber auf die Fahne schreiben, die du dann ausgesucht hast. Also Klimakatastrophe, Chancengleichheit, Ehrenamt und Volksentscheid. Das klingt jetzt auch nicht erstmal sehr unterhaltsam. Es sind ja auch politische Themen.
Ja, es sind politische Themen. Es ist ja wichtig. Aber es schließt sich ja nicht völlig aus. Also man kann ja über ernste Dinge reden oder versuchen, ernste Dinge zu vermitteln und das aber trotzdem so tun, dass die Leute sich davon gut unterhalten fühlen. Ich würde mal behaupten, jeder gute politische Kommentar, sagen wir mal in der SZ von Kurt Kister oder Herbert Prantl oder so, die sind immer auch großartige Unterhaltung. Das darf man nicht vergessen. Natürlich sind Live-Übertragungen von dem Tachyerplatz auch Unterhaltung im Fernsehen. Wenn da Live-Bilder sind und es könnte was passieren oder es passiert gerade etwas, dann sind das eben auch immer großartige Fernsehmomente.
Oder eben bei der Meldung in den Nachrichten hast du auch gelacht, ja, als es hieß, es fahren wieder Autos auf dem Tachyerplatz. Ja, das ist Realität, eine Nachricht und gleichzeitig dann auch unterhaltsam. Also dann passiert ja was bei dir im Kopf, dass du auch gleich einen humoristischen Aspekt dann siehst.
Ja, muss ich. Also das bringt der Beruf so mit sich. Ne? Also man versucht immer alles, was man hört, auf irgendeine Art zu filtern und zu gucken, ob da für einen irgendwas bei drin ist.
Aber trainierst du das? Ist das tatsächlich durch deinen Alltag oder hast du das im Laufe deiner journalistischen Ausbildung einfach gemerkt, dass dort auch für dich ein Schwerpunkt liegt?
Ja, also je länger man dabei ist, desto mehr schleift sich das ein. Also das hat aber auch Nachteile, weil man auch nicht richtig abschalten kann.
Also der Blick hat, du hast immer praktisch den doppelten Blick dann. Morgen ist Valentinstag, was du da planst, ja, können wir hier verraten. Deine Frau sitzt in Bayern, wir sind hier in Hessen, vielleicht plauderst du ein bisschen. So, Don Henley lässt Jan Weiler, hier steht übrigens Jan Weller bei uns immer im Ablauf.
Ja, das ist dachte mein Bruder.
genau. Lässt sich irgendwie schwärmen von alten Sommererlebnissen. Ne? Du hast eben so ganz verklärten Blick gehabt. The Boys of Summer. Gut, wir wollen nicht eingehen, wen du da in dem Sommer wieso kennengelernt hast und warum das mit euch nichts geworden ist. Heute ist ein typischer Sonntag. Wie sehen die sonst aus bei euch in der Familie Weiler, wenn du nicht auf Lesereise bist?
Also die sind ganz gemütlich. Also dadurch, dass ich so viel weg bin, habe ich dann keine Lust, irgendwas zu unternehmen oder so, sondern es wird unglaublich episch gefrühstückt und Dann lese ich Sonntagszeitungen und liege rum und gucke mit den Kindern einen Film oder wir gehen ins Kino oder so, also ganz normal.
Ja, also die sind jetzt auch schon ein bisschen größer, ihr müsst nicht mehr morgens als Erster am Museum stehen, weil zu Hause Geschrei ist oder in den Zoo.
Nee, zum Glück nicht. Also meine Tochter kommt jetzt tatsächlich in so ein Alter, wo die auch nach uns aufsteht. Jetzt kippt's gerade. Also jetzt kommt jetzt genau dieses Alter, wo man dann mal guckt, was die eigentlich macht.
Ja, genau. Jahrelang hast du dich darüber geärgert, dass sie schon so früh an deiner Bettkante stand. Jetzt ist ja morgen Valentinstag, ne, Jan? Und du bist auf Lesereise. Mhm. Lass mich noch mal kurz schauen. In Fulda.
Ja.
Hast du was vorbereitet?
Nö.
Also bist du jemand, der den Valentinstag überhaupt pflegt und feiert?
Nein, ich vergesse den immer, weil ich auch immer vergesse, warum der ist und so. Und dann behauptet man immer, das wäre ja eine Erfindung der Grußkartenindustrie. Aber ich verwechsel das alles immer. Dann Valentinstag verwechsel ich dann mit irgendwelchen anderen Blumengeschenkgelegenheiten. Ich verwechsel auch immer St. Martin und Nikolaus. Los. Einer von beiden war griechischer Bischof. Ich weiß aber nicht mehr welcher.
Ja, und das kannst du bis heute noch nicht gelöst. Das musst du recherchieren. Mhm. Ich werde es jetzt nicht verraten, damit du nicht wissend hier aus der Sendung rausgehst.
Es muss offene Fragen geben.
Ja gut, gerade für dich als Journalist. Nun ist es ja so, dass wir dich andauernd als Genussmensch ankündigen. Du hast gesagt, du isst gerne, aber du bist auch Besitzer eines, was ist das, ein Deli ist es nicht, ein Restaurant?
Nee, das ist ein
Antipasti.
Auch nicht. Das ist eine Weinhandlung mit einem kleinen Restaurant drin.
In?
In Münsing am Starnberger See.
Und dort trifft man dich auch tatsächlich an, weil du das mit zwei Freunden betreibst? Oder sagst du das nur und lässt die beiden anderen die Arbeit machen?
Na, ich bin schon manchmal da, aber ich gehe abends eigentlich selten hin, weil ich niemandem Platz wegnehmen will. Wir sind zum Glück immer ganz gut besucht. Sondern ich komme manchmal mittags zum Mittagessen. Wenn meine Frau arbeitet, dann kocht sonst keiner und dann gehe ich da eben essen und
so eine Kantina-Soziale auch so ein bisschen.
So ein bisschen. Und ich lese da die Zeitung oder mache ein bisschen Post oder so. Aber ich bin da nicht als Kellner tätig oder als Koch. Das wäre keine gute Idee, weil ich mir Bestellungen nicht merken kann und auch in der Küche nicht ausführen könnte.
Was ist denn das für eine Haltung? Machst den Laden auf, sagst aber, du kannst überhaupt nichts. Ich meine.
Na, ich kann, was ich ganz gut kann, ist Milch aufschäumen.
Das ist ja schon mal was.
Ja.
In der Vinothek.
Ja. Es gibt bei uns natürlich, es gibt ja auch ein Käffchen hinterher und so.
Okay, also und der Name Marzipane hat natürlich was mit diesem Maria eben schmeckt es nicht.
Nein, der Name war irgendwie, der klang so gut. Irgendwie uns hat der Name wahnsinnig gut gefallen und der ist ja auch ein bisschen bekannt. Wir dachten irgendwie, das wäre eine gute Idee und ist es auch, weil sich die Leute den Namen ganz gut merken können.
Allerdings, jetzt sind wir durch. Ach. Du bist gleich entlassen und ich fand, das war irgendwie ganz entspannt und sympathisch.
Ja, vielen Dank, fand ich auch.
Wir retten jetzt gleich noch das Sonntagsbraten und du machst dich auf den Weg nach Aschaffenburg.
Nach Aschaffenburg. Heute 17 Uhr. Paar Karten gibt's noch.
Ja, das wundert mich eigentlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber ist ja auch ganz schön, weil dann haben Leute, die es jetzt gehört haben, noch die Gelegenheit, sich eine zu kaufen.
Gibt's jetzt einen Run darauf. Also es sind natürlich nur noch ein paar ganz wenige Karten. Morgen in Fulda und alles Weitere kann man natürlich auch unser Gespräch nochmal per Podcast sich anhören. Für die, die nicht genug bekommen können von dir auf hr3.de. Herzlichen Dank und dir einen schönen Sonntag, Jan.
Ja, dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin. HR3.